Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Hass im Netz ist etwas, das alle treffen kann, das auch von verschiedenen Richtungen kommen kann, aber derzeit und vielleicht nicht nur derzeit besonders oft Frauen trifft und natürlich auch ziemlich häufig von, sagen wir, eindeutig extremistisch eingestellten Personen auch des rechtsextremen Lagers kommt. Und eine, die immer wieder konfrontiert ist mit solchen Bedrohungen, Beschimpfungen, Belästigungen via Social Media, teils direkt, teils hinter ihrem Rücken, ist Veronika Bornmena, linke Publizistin und hier ja auch Mitdiskutantin am Donnerstag. Und damit schönen guten Abend.
Hallo.
Veronika, ich weiß natürlich, um welchen Fall es geht, aber für unsere Zuschauer noch einmal, du wurdest da eigentlich indirekt jetzt ziemlich klar bedroht von jemandem, den man eigentlich dem rechtsextremen Lager zuordnen könnte.
Genau, also mir wurde ein Link geschickt von jemandem aus einer Telegram-Gruppe. Ich muss dazu sagen, ich selbst bin nicht auf Telegram, aber es gibt da halt... Man weiß halt, vor allem Rechte und Verschwörungstheoretiker kommunizieren dort sehr, sehr gerne. Und da gibt es so diverse Gruppen. Und da gibt es eine so eine Gruppe, die heißt Fairdenken Wien. Und da tummeln sich vor allem Leute, die bei den Corona-Demos in den letzten Jahren sehr, sehr aktiv waren. Und die verbreiten dort halt ihre, ja, ich würde sagen Spinnereien und tauschen sich da aus. Und das Problem ist aber, dass dort eben auch jemand eine Sprachnachricht über mich geteilt hat. Und da lässt er sich eh unter anderem über ein Format hier ziemlich lange aus, bei dem ich gesessen bin. Und empört sich halt über das, was ich gesagt habe, über einen Privatsender, wo ich gesagt habe, dass der Fake News verbreitet, was er auch tut. Und das hat diesen Herrn so sehr erzürnt, dass er dann halt damit geschlossen hat, dass er, ich möchte es jetzt nicht wiederholen, weil er es so gesagt hat, dass es nicht fernsehtauglich ist, sage ich jetzt einmal. Aber
stimmt, ja.
Am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass ich im Sondermüll entsorgt werden soll. Und das war schon sehr eindeutig eine Drohung und ich habe es natürlich auch so verstanden. Und ich glaube, dass dem Herrn das selber auch bewusst war, dass das eine Drohung war. Und dann hat er halt noch sie hinterhergeschoben. Aber natürlich eh gewaltfrei und auf eine humane Art. Wie man jemanden gewaltfreund auf eine humane Art im Sondermüll entsorgen soll, das ist mir noch nicht ganz klar, aber...
Nein, das kann man nicht, das muss man nur dazu sagen, diese Kreise. Und ich bin im Unterschied zu dir auf Telegram, weil ich es als Journalistin sein muss. Ich bin auf vielen Plattformen, die ich nicht privat nützen würde, aber aus Recherchezwecken. Es ist übrigens Telegram nicht nur in Bezug auf Rechtsextreme, sondern zum Beispiel auch auf Islamisten. Immer wieder aufschlussreich. Ich habe damals am 7. Oktober auf Telegram die ersten Hamas-Abschlachtungsvideos gefunden. Leider, sage ich dazu. Also ich sage, das ist eine Plattform, die Sachen zulässt, die andere vielleicht in der Form nicht zulassen würden. Deswegen habe ich das jetzt dazu erzählt. Die wissen natürlich schon in Österreich und in Deutschland und um diese Kreise geht es, wenn es um Drohungen auch gegen dich geht, was sie rechtlich gerade noch sagen können. Das sind teilweise Anwälte, wobei das mittlerweile nicht mehr ganz so stimmt, weil die orientieren sich halt immer nur nach dem Verbotsgesetz oder nach dem Gesetz der gefährlichen Drohung. Man kann aber sehr viele von diesen Leuten sehr wohl rechtlich belangen, Beleidigungen, üble Nachrede, lauter so Sachen. Also das ist, glaube ich, vielen nicht so ganz klar. Auch die sozialen Medien sind kein rechtsfreier Raum, zumindest nicht in Europa.
Das sollte man meinen und das würde ich mir jedenfalls wünschen. Normalerweise, also ich muss dazu sagen, ich meine, ich bin sowas ja gewohnt. Das ist jetzt für mich keine Ausnahme, sondern das passiert ja seit Jahren gefühlt alle zwei Tage, wenn nicht täglich. Normalerweise scheitert es aber sehr, sehr oft daran, dass man die Identität der Personen nicht feststellen kann. Aktuell ist es ja so, dass es zwar dieses neue Hass im Netzgesetz gibt, wo man die Plattformen kontaktieren kann und die Plattformen dann die E-Mail-Adresse oder die Accountdaten zu dieser Person zukommen lassen müssen. Wenn man dann aber die Person ausforschen lässt, dann muss man zum Beispiel oft Übersetzungsgebühren bezahlen und diverse andere Geschichten. Plus man braucht in der Regel einen juristischen Vertreter, einen Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin. Sprich, es kostet ziemlich viel Geld und meistens scheitert es an der Identität. In diesem
Ich wollte gerade sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche ihre Identität relativ schwach nur vernebeln, das kann man ganz rasch rausfinden, in Wirklichkeit auch ohne aufwendiges irgendwas und anderes, sogar wie in deinem Fall mit Klarnamen.
Genau, und in diesem Fall ist es eben so, dass dieser Herr amtsbekannt ist, also er ist nicht nur auf Telegram unter seinem Klarnamen, sondern amtsbekannt auch in dem Sinne, dass der mehrfach vorbestraft ist und auch schon mehrfach verurteilt wurde. Und ich habe mich dann natürlich ein bisschen schlau gemacht und dann habe ich gesehen, okay, die Gründe, weswegen er verurteilt wurde, ist Waffenbesitz, Nötigung und ich glaube Körpergewalt sogar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Körperverletzung.
Genau, und dann gab es noch Sozialbetrug und die fünfte Vorstrafe habe ich jetzt in dem Fall vergessen. Aber ich sage jetzt mal so, der Herr hat schon eine ziemlich interessante Vita, ganz abgesehen davon, dass er halt mit den berühmtesten Nazi-Größen, in dem Fall wirklich Nationalsozialisten und Rechtsextremen in doch engeren Kontakt steht, mit denen auch gemeinsam Demonstrationen organisiert hat und während Corona halt auch damit eine kleine Bekanntheit erlangt hat, dass er auf einer Bühne mal prominent eine Regenbogenfahne zerrissen hat. Das heißt, das ist jetzt schon ein, sage ich jetzt mal, sehr einschlägiger Herr und dementsprechend...
Aber es ist der Verfassungsschutz schon aktiv.
Natürlich, genau. Also ich muss auch wirklich die Behörden loben, die sind super. Also das ist auch innerhalb von kürzester Zeit wurde ich sofort vom Leiter des Verfassungsschutzes in Niederösterreich kontaktiert. Wohnort Niederösterreich, deswegen ist es in diesem Fall Niederösterreich. Er hat das auch sofort an die Kollegen in Wien weitergeleitet. Das ist inzwischen auch schon bei der Staatsanwaltschaft. Also ich muss sagen, die nehmen das wirklich sehr, sehr ernst. Und sie nehmen es halt in dem Fall auch eben sehr ernst, weil dieser Herr halt bereits bekannt ist und bereits einschlägig vorbestraft ist. Und man halt schon sieht, dass das jemand ist, der das quasi, ich will jetzt nicht sagen gewohnheitsmäßig macht, aber bei dem offensichtlich keine Hemmschwelle vorhanden ist. Und das finde ich dann schon sehr, sehr problematisch. Und es ist ja bei gefährlicher Drohung auch so, dass natürlich auch relevant ist, ob die Person, gegen die die Drohung ausgesprochen wurde, sich bedroht fühlt oder nicht. Und in dem Fall muss ich sagen, natürlich fühle ich mich bedroht, wenn ich weiß, der war schon gewalttätig, wenn ich weiß, da gab es Waffenbesitz. Wenn ich weiß, was für soziale Kontakte der hat, mit welchen Menschen der vernetzt ist, dann ist das natürlich extrem beunruhigend. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass der Verfassungsschutz und die Behörden das so ernst nehmen. Ich hoffe halt jetzt in dem Fall wirklich sehr auf die Staatsanwaltschaft, dass die das genauso ernst nimmt und dass es quasi nicht an der Staatsanwaltschaft scheitert, weil die keine Anklage erheben.
Sondern wirklich einmal zu einer Anklage kommt. Genau. Ja, nämlich nicht nur medienrechtlich, sondern in dem Fall wirklich... wegen gefährlicher Drohung. Das wird in diesen Tagen oder Wochen entschieden werden. Veronika, du hast gesagt, du wirst sehr häufig mit sowas konfrontiert. Wie genau und weshalb genau? Weil du eine Frau bist, die sich äußert, weil du eine Frau bist, die eher links steht. Weshalb?
Also zum einen stehe ich dazu, dass ich links bin. Also das ist halt meine politische Ideologie, das ist meine Gesinnung.
Das ist auch nicht verboten.
Genau, das ist auch in dem Fall, ich bin ja keine Linksextremistin oder so. Also das ist ja, ich würde mal sagen, das, wo man bei mir heute sagt, ich wäre so links, das war vor... hätte ich jetzt gesagt, 10, 15 Jahren noch klassische Sozialdemokratie.
Das liegt aber auch daran, dass Sozialdemokraten sich nicht mehr als links bezeichnen wollen. Ich kenne genügend Sozialdemokraten, die mir erklären, nein, ich bin nicht links. Und wo ich mir immer denke, okay, in Frankreich zum Beispiel wird sich jeder Sozialdemokrat natürlich als links bezeichnen.
Eben, es ist auch nichts Unanständiges. Und man sollte auch meinen, dass man sich nicht dafür schämen muss, wenn man eine soziale linke Einstellung hat und wenn man halt ein Interesse daran hat.
Okay, aber du bist bekennend so links Menschen und du glaubst, dass das viele Leute vor den Kopf stößt in ihrer Welt?
Also ich glaube, das Erste ist mal grundsätzlich, dass wir eine Gesellschaft haben, in der Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, einfach anders behandelt werden wie Männer, die in der Öffentlichkeit stehen. Und dass da nicht nur ganz, ganz viel über das Aussehen geschrieben und geurteilt wird, sondern vor allem auch gerne über die Stimme, ob die jetzt zu hoch ist oder zu tief ist und ob man jetzt zu laut oder zu leise redet oder zu schnell oder zu langsam. Und also es gibt immer irgendwas, was an Frauen grundsätzlich zu kritisieren ist.
Auffallend immer. Oft von Frauen.
Das ist mir auch schon aufgefallen, leider.
Ja, ich sag's nur.
Und also ich glaube, der Faktor Frau ist auf jeden Fall wesentlich. Wenn dann dazu auch noch links kommt und dann auch noch gerne ich als Babler-Unterstützerin tituliert werde, weil ich halt sage, ich finde es gut, wenn die Sozialdemokratische Partei auch einen sozialdemokratischen Chef hat mit einem klaren sozialdemokratischen Profil, dann ist das was glaube ich, zusätzlich auch noch einmal sehr, sehr stark provoziert. Und diese Mischung scheint ausreichend dafür zu sein, dass Menschen sich dazu bemüßigt fühlen, sich an mir abzuarbeiten.
Und ich glaube, dass es simpler ist, wenn ich das aus eigener Erfahrung dazu sagen kann, weil ich bin weder links noch, also ich bin klassisch liberal, aber wurscht. Ich bin auch keine Babler-Unterstützerin, sondern Journalistin, aber die natürlich sehr kritisch auch gegen alles, was rechtsextrem ist, auch bekennend. Ich kenne das selber, mit welchem Hass man da konfrontiert ist. Und es ist interessant, wenn du manche dann fragst, was ist eigentlich genau das, also die einen nicht beleidigen, was ist eigentlich genau das Problem? Naja, sie kritisieren immer nur die FPÖ. Wenn man dann sagt, schauen Sie mal die Interviews nach, die ich zum Beispiel mit dem Herrn Babler oder dem Herrn Kucher oder mit ÖVP-Lern gemacht habe, die sehr, sehr kritisch waren, das ist normal. Also das ist für die normal, aber ein kritisches Hinterfragen der FPÖ eben nicht. Hat sich da deiner Meinung nach was verändert oder sehen wir das durch die sozialen Medien jetzt einfach nur deutlicher, was in Wirklichkeit eh immer schon da war?
Na, ich glaube halt, dass insbesondere in rechten Kreisen und gerade rechte Politiker, muss ich in dem Fall nicht gendern, weil das sind ja fast nur Männer, dass die halt wirklich sich massiv darauf spezialisiert haben, gerne das Opfer zu mimen. Also die sind halt immer so, ich meine, Herbert Kickl, wissen wir alle, teilt gewaltig aus. Ich glaube, er teilt mehr aus wie so ziemlich jeder andere Politiker, Politikerin in Österreich. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Auch wenn ich es empirisch nicht belegen kann, aber das ist jetzt so mein Gefühl.
Kann man davon ausgehen.
Ich kenne aber gleichzeitig auch keinen Politiker, der sich selbst so stark bemitleidet und sich selbst so stark als Opfer generiert. Und das vergeht eigentlich kein Tag, an dem jemand wie Herbert Kickl nicht darüber jammert, wie viele Verschwörungen gegen ihn kursieren, dass sich alle gegen ihn verschworen haben und wie arm er nicht ist.
Also aber da hat er das Playbook, das schon Jörg Haider hatte.
Genau. Und ich glaube, dass das halt etwas ist, was halt auch die Menschen, die mit dem sympathisieren, mitnimmt und wo die halt auch das Gefühl haben, so quasi, man darf nicht rechts sein und wenn man recht ist, dann wird man, wenn man rechts ist, dann wird man immer zu Unrecht kritisiert und dann sind quasi alle böse und gemein zu einem. Wobei es ja in dem Sinne jetzt nicht einmal ein Problem für mich wäre, wenn jemand halt sagt, okay, ich bin rechts, solange sich das noch im Verfassungsrahmen bewegt. Und die Dinge, die ich halt kritisiere und von denen ich mir auch weiterhin erlauben werde, sie zu kritisieren, das sind entweder Äußerungen, die ganz klar rassistisch sind, antisemitisch sind, frauenverachtend sind, oder eben Äußerungen, die undemokratisch sind, weil halt Dinge gesagt werden wie XYZ darf nicht sein. Obwohl es in einer liberalen, demokratischen Gesellschaft eigentlich ohne Probleme möglich sein sollte.
Ich glaube, ein wirklicher Unterschied, weil ich schon lange über die FPÖ berichte und schon Jörg Haider hat diese Strategie des Märtyrers, weil das natürlich ein klassischer populistischer Schmäh ist. Das gibt es auch bei Linkspopulisten, das liebt auch der Mélenchon in Frankreich, der ist ein Linkspopulist. Also die sind
aber
immer
ein
Kommunist
in dem Fall.
Richtig, aber also immer.
Kein Sozialdemokrat.
Nein, der ist kein Sozialdemokrat, der ist eigentlich ein Linksradikaler. Also der ist das linke Pendant zu der radikalen Rechten in Frankreich, aber spielt mit der gleichen Methode wie seine Freunde von ganz anderen Spektrum auch immer Opfer, 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 Opfer. Ich glaube, der Unterschied zu damals, und das sieht man auch, wenn man mit älteren Freiheitlichen redet oder von mir aus mit den akademisch geschulten Freiheitlichen teilweise redet, da ist eine andere Diskursfähigkeit.
Das stimmt.
Gewesen, früher und teilweise auch jetzt, die vertragen auch Kritik. Ich glaube, und da würde mich interessieren, wie du das siehst, diese Medienbubble, die sich erschaffen haben. Auch unter anderem mit diesem Sender, den wir beide ja kritisiert haben, und das halten die Leute überhaupt nicht aus.
Diese sogenannten alternativen Medien.
Genau, ja. Ob das die Stimmung noch zusätzlich so anheizt.
Da bin ich mir sicher, weil die natürlich auch genau diese Erzählung verfolgen und weil die natürlich auch damit spielen, dass sie behaupten, alle anderen Medien wären Systemmedien und würden quasi die Einheitspartei unterstützen und würden in dem Fall behaupten die ja, dass quasi die Systemmedien Verschwörungstheorien verbreiten und dass die quasi unrichtig informieren und dass die alle politisch gesteuert sind, natürlich von links, natürlich
von den sogenannten...
Globalisten,
genau.
Was in dem Fall wieder ein antisemitischer Code ist.
Also richtig.
Von der bösen, ominösen Elite, die es anscheinend irgendwo in den USA gibt, die global überall alles steuert. Von den Systemmedien über die Migration, über Fluchtbewegungen, die gesamte Welt, bis hin zum Wetter teilweise sogar.
Ja, dann sollen sie bitte steuern, dass es endlich wärmer wird.
Genau. Und ich glaube, wenn man sich ganz stark mit dieser Medienwelt beschäftigt und sich ganz stark in dieser Medienwelt bewegt und da den ganzen Tag auch via Social Media rund um die Uhr auf diese Art und Weise informiert bzw. desinformiert wird, dann glaube ich schon, dass das manchen Leuten nicht ganz gut tut und dass die da halt dann auch wirklich in einen Film rutschen. Ich formuliere es jetzt einmal so.
Ich komme schon zum Abschluss, weil natürlich das eine sind eindeutige Rechtsextreme, die es immer schon gab, die immer schon gedroht haben, die immer schon quasi Andersdenkende, drücken wir es jetzt einmal so aus, eliminieren wollten. Aber dann gibt es eben doch viele Menschen, die sich mittlerweile, oder einige Menschen, die sich tatsächlich nur noch über solche Kanäle informieren. Mhm. Wir kennen das in anderen extremen Fällen übrigens auch von Islamisten, wie rasch das geht, dass da so ganz eigene gefährliche Welten entstehen. Das passiert aber auch im rechtsextremen Rand. Wie kriegt man aber Leute, die an sich nicht rechtsextrem sind und die da reinrutschen, wieder zurück, deiner Meinung nach?
Also ich habe teilweise wirklich das Gefühl, dass das Radikalisierungsmaschinen sind. Und ich habe da einen weniger liberalen Standpunkt, muss ich gestehen. Ich sehe den gesellschaftlichen Mehrwert von TikTok zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, wofür wir in Europa ein Medium brauchen, das ganz klar zensiert wird, das in dem Fall von einer chinesischen Diktatur gesteuert wird.
Einer kommunistischen Diktatur übrigens für die Rechten, damit es klar wird.
Wo einerseits Inhalte zensiert und ausgeblendet werden, wo es um feministische Themen geht oder wo es um sogenannte Woke-Themen geht, wie Rechte das nennen würden, und aber gleichzeitig stundenlang Enthauptungsvideos gezeigt werden, IS-Propaganda gezeigt wird, rechtsextreme Propaganda
gezeigt wird. Nur im Westen. In China ist das striktens verboten übrigens.
Interessant. Mhm. Also man merkt auf jeden Fall, diese Plattformen nehmen auch zunehmend Einfluss auf Wahlen. Da gibt es auch berechtigterweise jetzt zum Beispiel in Deutschland gerade juristische Versuche ausheben zu lassen, inwieweit jetzt auch zum Beispiel im deutschen Wahlkampf gewisse, durch die Algorithmen gewisse Inhalte verstärkt angezeigt wurden oder eben nicht angezeigt wurden. Und gerade im Fall von TikTok, wie gesagt, ich sehe den gesellschaftlichen Mehrwert.
Du würdest das verbieten?
Ja, TikTok in dem Fall schon. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir auf andere Plattformen als Gesellschaft mehr Einfluss nehmen. Es war früher in analogen Zeiten noch selbstverständlich, dass die Post oder das Telefon, also die Telekommunikation, quasi staatlich nicht nur organisiert, sondern auch kontrolliert wurde. Und es hat sich nie jemand was dabei gedacht. Und wir haben bis heute ein Postgesetz und niemand von uns käme auf die Idee.
Wir haben auch ein Mediengesetz.
Jein, aber das Problem, also ich sehe das halt anders, weil diese Plattformen ja in dem Sinne keine klassischen Medien sind, sondern Plattformen sind und ich finde heute auch ein Teil der Infrastruktur geworden sind. Und das ist eine Form von Kommunikationsinfrastruktur, auf die wir inzwischen alle angewiesen sind. Und demnach finde ich schon, dass die in irgendeiner Art und Weise auch demokratisiert gehören. Also ich finde es schon sehr, sehr problematisch, wenn ein Mensch wie Elon Musk diese Macht hat, das so dermaßen zu steuern und dass ein einziger Oligarch sagen kann, ich werde jetzt auf der ganzen Welt diese Inhalte zeigen und diese Inhalte nicht mehr zeigen. Das ist total antidemokratisch, das ist autoritär und ich glaube, dass das auch sehr, sehr gefährlich ist und das hat massiv negative Auswirkungen. Jetzt nicht nur in Bezug auf Islamismus, wo wir zum Beispiel wissen, dass das mit ein Grund dafür ist, warum es zu solchen Radikalisierungen kommt, warum es zu solchen schrecklichen Attentaten kommt, sondern natürlich auch im Recht. Bereich. Und deswegen finde ich schon, dass man über kurz oder lang, in Wirklichkeit hätte man das schon lange machen müssen, auch über Eigentumsverhältnisse diskutieren muss. Das ist jetzt ein heißes Eisen, aber ich finde, da sollte man tatsächlich über staatliche Beteiligungen nachdenken in dem Fall.
Gut, Veronika Bormena, damit beenden wir dieses Interview jetzt. Ich hoffe, es gibt keine neuen Drohungen. Es wird sicher neue Beschimpfungen geben, aber das sind wir gewohnt und das ignoriert man.
Das halte ich auch aus und ich werde auch deswegen nicht aufhören, meine Meinung zu sagen, weil das ist ja genau das, was die wollen. Also diesen Gefallen werde ich ihnen nicht tun. Aber wie gesagt, ich hoffe vor allem auch darauf, dass das Ganze jetzt auch bald mal juristische Konsequenzen hat und dass die Staatsanwaltschaft da wirklich tätig wird, weil ich auch glaube, dass es diese abschreckende Wirkung braucht. Also ich befürchte, ganz, ganz viele Menschen da draußen haben noch nicht verstanden, dass es Grenzen gibt und dass es nicht in Ordnung ist, anderen Menschen den Tod zu wünschen oder auf so eine Art und Weise über andere Menschen
zu
reden.
Genau, dass das Internet oder das World Wide Web eben nicht ein rechtsfreier Raum ist. Das sollten auch manche vielleicht verstehen. Danke, Veronika Bormena.
Danke.
Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.